Hinhören. Ein Podcast von Klett. Warum gibt es eigentlich zwei christliche Konfessionen? Gute Frage. Es gibt zwar nicht nur evangelische und katholische Christinnen und Christen, aber diese beiden Konfessionen kommen in Deutschland am häufigsten vor. Meistens sagt man, Evangelische und Katholiken gibt es wegen der Reformation. Manche sagen auch, Luther ist schuld an der Kirchentrennung zwischen evangelisch und katholisch, denn vorher gab es ja gar keine Evangelischen. Schuld ist aber kein guter Begriff, denn er setzt voraus, dass Luther verwerflich gehandelt hat und die Spaltung in evangelisch und katholisch wollte. Er wollte aber nur das Christentum reformieren, in das er hineingeboren worden war. Beim Studium des Römerbriefs gewann er die Erkenntnis, dass er Gott gar nicht durch religiöse Leistungen beeindrucken muss, sondern Gott längst auf seiner Seite ist, wenn er nur an ihn und Jesus Christus glaubt. Luther empfand das als ungeheure Befreiung. So ein befreiendes Gefühl, statt stetiger Angst vor Fegefeuer und Hölle, wollte er auch für alle anderen Christen. Aber Luther hatte unterschätzt, dass er als kleiner Theologe mit einem Befreiungserlebnis nicht so einfach den Papst und den Kaiser umstimmen kann. Die Dinge der Kirche und die Dinge der Welt haben eben oftmals mit Macht und Machtinteressen zu tun und nicht nur mit der jeweils besten Einsicht. Zumal man alle Dinge immer von verschiedenen Seiten sehen kann. Dazu kam bei Luther ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal. Er war nämlich nicht gerade ein kompromissbereiter, feiner Gelehrter wie Erasmus von Rotterdam oder Philipp Melanchthon, sondern er war ein leidenschaftlicher Mann und konnte grob sein im Umgang mit seinen Gegnern. Und sehr scharf in seinen Worten. Nun, die Gegner seiner Erkenntnisse waren auch nicht zimperlich. Einer seiner reformatorischen Vorgänger, Jan Hus, endete noch 1415 auf dem Scheiterhaufen. Im Vergleich zu Jan Hus ist ein knappes Jahr als versteckt gehaltener Junker Jörg auf der Wartburg kein allzu hoher Preis. Als Luther 1546 mit Anfang 60 starb, war zwar die Reformation in vollem Gange, aber es gab noch keine Kirchenspaltung. Das änderte sich 1555 mit dem Augsburger Religionsfrieden. Im Heiligen Römischen Reich durfte fortan der Landesherr über die Konfession seiner Untertanen bestimmen. Auf Lateinisch cuius regio, eius religio. Zu Deutsch, in wessen Territorium ich lebe, dessen Glauben teile ich. Wenn man also im 16. Jahrhundert bei einem Umzug unter Umständen seinen Glauben wechseln musste, dann war Glaube nicht unbedingt eine innere Überzeugung. 1618 brach der Dreißigjährige Krieg aus, der sich auf ein immer größer werdendes Territorium erstreckte und erst nach langen Verhandlungen mit dem Westfälischen Frieden zu Ende ging. Bei diesem Krieg ging es nicht nur um die Frage, welche Art von Christentum richtig sei, sondern auch um ganz handfeste Machtfragen. Nach dem Ende des Krieges mit dem Westfälischen Frieden im Jahr 1648 trat immer noch keine Ruhe ein. Denn in Frankreich verfolgte der katholische König Ludwig XIV. Unerbittlich all jene, die sich auf einen anderen Reformer als Luther beriefen, nämlich auf Johannes Calvin. Diesen sogenannten Hugenotten wurde so gnadenlos zugesetzt, dass noch 40 Jahre nach dem Westfälischen Frieden rund 250.000 verfolgte Französinnen und Franzosen in die protestantischen Gebiete Europas und nach Amerika fliehen mussten, um ihr Leben zu retten. Heute haben die römisch-katholische Kirche und die evangelischen Kirchen ihre Glaubensvorstellungen mit Dogmen oder Bekenntnisschriften verfestigt und sich damit ihrer Positionen vergewissert. Zugleich gibt es eine ökumenische Bewegung aufeinander zu, bei den Gläubigen wie auch auf der Ebene der Kirchen selbst. Viele Auseinandersetzungen gelten nicht mehr als trennend. So geht es heute nicht mehr darum, zu streiten, was richtiges und falsches Christentum ist, sondern es geht darum, einander in versöhnter Verschiedenheit anzunehmen. Das bedeutet, wir wollen gut miteinander auskommen und uns respektieren, auch wenn wir hier und da unterschiedliche Glaubensüberzeugungen haben. Ob jetzt schon alle an diese Zukunftsvision einer christlichen Gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit glauben, wer weiß das schon? Vielleicht reicht es aus, dass der Begriff versöhnte Verschiedenheit in der Welt ist und eine Perspektive für das Miteinander aller Christinnen und Christen aufzeigt.